Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 20. November 2023, gleich dem 29. Orban 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Vorstellung der Hyperschall-Marschflugrakete Fatah II in Anwesenheit des Revolutionsführers. Revolutionsführer. Zionistisches Regime ist Manifestation der Rassendiskriminierung. Und Präsident Raisi, aus dem Blut der Palästinenser wird eine gerechte Weltordnung entstehen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Vorstellung der Hyperschall-Marschflugrakete Fatah II in Anwesenheit des Revolutionsführers. In Anwesenheit des geehrten Revolutionsoberhauptes bei der Ausstellung der neuesten Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden IRGC wurde die Hyperschall-Marschflugrakete Fatah II vorgestellt. Revolutionsführer Ayatollah Khamenei, der Oberbefehlshaber des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, besuchte am Sonntag die Ashura-Universität für Luft- und Raumfahrtwissenschaften und Technologien, wobei er die neuesten Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden IRGC in deren Dauerausstellung besichtigte. In dieser Ausstellung, welche die Bereiche Raketen, Drohnen, Verteidigung und Raumfahrt umfasst, werden unter dem Motto »Von der Idee zum gesamtiranischen Produkt« neue und aktuelle Errungenschaften junger Wissenschaftler und Spezialisten der IRGC Luft- und Raumfahrtkräfte gezeigt. In Anwesenheit des geehrten Revolutionsoberhauptes wurden die neuesten Errungenschaften wie die Hyperschall-Marschflugrakete Fatah II, das mobile Verteidigungssystem Mehran und das verbesserte 9D-System sowie die Drohne Shahed 147 vorgestellt. In einem weiteren Teil dieser Ausstellung sind die neuesten Maßnahmen und Entwicklungen im Bereich Satelliten und ihrer Beförderung ins All ausgestellt. Revolutionsführer. Zionistisches Regime ist Manifestation der Rassendiskriminierung. Unter Bezug auf die Entwicklungen in Palästina bezeichnete das geehrte Revolutionsoberhaupt das zionistische Regime als Manifestation der Rassendiskriminierung und sagte, die Zionisten betrachten sich als überlegene Rasse und haben deshalb ohne Skrupel mehrere tausend Kinder getötet. Am Sonntag betonte Ayatollah Khamenei bei seinem Besuch der Ashura-Universität für Luft- und Raumfahrtwissenschaften und Technologien zur Besichtigung der neuesten Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, der Bundeskanzler von Deutschland, der Präsident von Frankreich und der Premierminister von England ein solch rassistisches Regime unterstützen, bedeutet das, dass diese Herren Rassendiskriminierung, das hasserfüllteste Thema der Welt, unterstützen. Der Revolutionsführer fügte hinzu, die Menschen in Europa und Amerika sollten ihre Pflicht in dieser Situation klarstellen und zeigen, dass sie Rassendiskriminierung nicht befürworten. Trotz der massiven Bombenangriffe in Gaza ist das zionistische Regime bisher mit seinem Vorgehen gescheitert. Von Anfang an sagte es, sein Ziel sei es, die Hamas und den Widerstand zu vernichten, aber nach mehr als 40 Tagen und unter Einsatz aller militärischen Kräfte ist ihnen dies bisher nicht gelungen. Ayatollah Khamenei bezeichnete die brutalen Bombardierungen von Krankenhäusern und Frauen und Kindern in Gaza als Zeichen der extremen Nervosität der Führer des zionistischen Regimes angesichts ihrer Niederlage und sagte: Die Niederlage des zionistischen Regimes in Gaza ist eine Tatsache und das Eindringen in Krankenhäuser und Häuser von Zivilisten ist kein Sieg. Bezüglich der Pflichten und Maßnahmen muslimischer Regierungen betonte er: Einige islamische Regierungen haben zwar die Verbrechen des zionistischen Regimes in öffentlichen Versammlungen verurteilt, andere noch nicht, das ist nicht akzeptabel. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Lebensader des zionistischen Regimes abzuschneiden und zu verhindern, dass Energie und Waren dieses Regime erreichen. Der Revolutionsführer ergänzte: Islamische Regierungen sollten ihre politischen Beziehungen zum zionistischen Regime zumindest für eine begrenzte Zeit abbrechen. Ayatollah Khamenei sagte außerdem: Die Menschen in der Welt sollten mit der Fortsetzung ihrer Demonstrationen dafür sorgen, dass die Unterdrückung des palästinensischen Volkes nicht vergessen wird. Präsident Raisi: Aus dem Blut der Palästinenser wird eine gerechte Weltordnung entstehen. Präsident Ibrahim Raisi hat hervorgehoben, dass eine gerechte Weltordnung aus dem Blut des palästinensischen Volkes, das während des völkermörderischen Krieges des zionistischen Regimes gegen den Gazastreifen vergossen wurde, entstehen werde. Bei einer Ansprache vor Menschen in Schahrjar in der Provinz Teheran sagte Präsident Raisi am Sonntag, dass Menschen auf der ganzen Welt Hass gegenüber dem zionistischen Regime empfänden und von den Vereinten Nationen und ihrem Sicherheitsrat enttäuscht seien, die nicht in der Lage seien, die Gräueltaten dieses Regimes gegen die Palästinenser wirksam zu verhindern. Heute haben die Menschen das Gefühl, dass sie die Errichtung einer gerechten Weltordnung anstreben müssten, sagte er. Eine gerechte Weltordnung wird definitiv durch den Willen der Völker und das reine Blut der Palästinenser entstehen, so Präsident Raisi. Er wies auch darauf hin, dass die Widerstandsfähigkeit der Menschen in Gaza der ganzen Welt eine Lektion erteile, Widerstand zu leisten und Hass gegenüber den Feinden der Menschheit zu bekunden. Das reine Blut von 5000 palästinensischen Kindern wird dazu führen, dass göttliche Rache die heutigen Pharaonen trifft und ihre Herrschaft beendet, sagte der iranische Präsident. Das israelische Regime führt seit dem 7. Oktober 2023 seinen brutalen Krieg gegen den allseits blockierten Gazastreifen, nachdem die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas die Operation Al-Aqsa-Sturm gegen die Besatzungsmacht gestartet hatte. Amir Abdullahian: Washington steigert Intensität und Ausmaß des amerikanisch-zionistischen Krieges in Gaza. Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat am Sonntagabend mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov telefonisch über die Entwicklungen im Gazastreifen und im Westjordanland gesprochen. Bei dem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen sagte der iranische Außenminister unter Bezug auf die unaufhörlichen Angriffe des zionistischen Regimes auf palästinensische Zivilisten, dass Amerika behaupte, es wolle den Krieg stoppen, aber in Wirklichkeit verschärfe es die Intensität und das Ausmaß des amerikanisch-zionistischen Krieges gegen das palästinensische Volk. Er ging auch auf das Martyrium von mehr als 15.000 Zivilisten, darunter tausende Frauen und Kinder, und den Tod dutzender Gefangener in Gaza als Folge der anhaltenden Angriffe und blinden Bombardierungen durch das zionistische Regime ein. Amir Abdullahian bezeichnete es als wichtig, eine ethnische Säuberung und die erzwungene Migration von Bewohnern des Gazastreifens und des Westjordanlandes zu verhindern und betonte die Notwendigkeit, dass Russland eine aktivere Rolle bei der Schaffung von Frieden und Sicherheit in der Region spielen müsse. Er fügte hinzu, dass der Widerstand zweifellos über das letztendliche Ergebnis entscheiden werde. Der russische Außenminister äußerte seine Enttäuschung über den Widerstand des zionistischen Regimes, die Angriffe auf Gaza zu stoppen. Er forderte die Fortsetzung der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges und zur Freilassung der Gefangenen. Die beiden Außenminister besprachen auch einige bilaterale Fragen. Jemen kapert israelisches Schiff im Roten Meer. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Nachricht über das Verschwinden eines israelischen Schiffes im Roten Meer gaben die jemenitischen Streitkräfte am Sonntagabend eine wichtige Erklärung ab. Die jemenitischen Streitkräfte betonten in ihrer Erklärung, dass die jemenitische Marine bei einer Militäroperation im Roten Meer ein israelisches Schiff gekapert habe. In dieser Erklärung hieß es auch: Wir handeln mit der Beschlagnahme israelischer Schiffe auf der Grundlage der Lehren der islamischen Religion. Yahya Sari, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, sagte weiter: Wir erneuern unsere Warnung an alle Schiffe, die dem israelischen Feind gehören, und sie werden zum legalen Ziel unserer Streitkräfte. Wir fordern alle Länder, deren Staatsangehörige im Roten Meer arbeiten, auf, jegliche Arbeit oder Aktivität mit israelischen Schiffen zu unterlassen. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte: Wir betonen, dass wir die Militäroperationen gegen den Feind bis zum Ende der Angriffe auf den Gazastreifen und der Verbrechen gegen unsere palästinensischen Brüder fortsetzen werden. Wir betonen, dass es das zionistische Regime ist, das die Sicherheit und Stabilität der Region und der internationalen Korridore bedroht, nicht der Jemen. Am Ende der Erklärung heißt es: Wenn die internationale Gemeinschaft um die Sicherheit und Stabilität der Region und die Nichtausweitung des Konflikts besorgt ist, muss sie die israelischen Aggressionen in Gaza stoppen. Zuvor hatten die jemenitischen Streitkräfte angekündigt, dass sie alle Arten von Schiffen des zionistischen Regimes ins Visier nehmen werden, die für das Besatzerregime arbeiten. Die jemenitischen Streitkräfte forderten außerdem alle Länder der Welt auf, ihre Bürger, die auf diesen Schiffen arbeiten, abzuziehen. Venezuela unterstützt Ölembargo gegen zionistisches Regime in Solidarität mit palästinensischem Volk. Der venezolanische Außenminister Ivan Gil Pinto kündigte die Unterstützung seines Landes für das Ölembargo gegen Israel als Reaktion auf die barbarischen Angriffe Tel Avivs auf Gaza und in Solidarität mit dem palästinensischen Volk an. In einer Erklärung am Sonntag bezeichnete Pinto die Lage in Gaza als katastrophal und als Verstoß gegen die internationalen Menschenrechtsabkommen. Er betonte, dass das Vorgehen des zionistischen Regimes einem Völkermord gleichkäme und erklärte: Venezuela fordert einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand und die Erleichterung der Lieferung humanitärer Hilfen nach Gaza. Pinto erklärte auch, dass Caracas derzeit kein Öl nach Israel exportiere und keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhalte. Venezuela sei jedoch bereit, alle Maßnahmen der Organisation erdölexportierender Länder, OPEC, zur Bewältigung der Situation in Gaza zu unterstützen. Außenminister Hossein Amir Abdullahian bestätigte zuvor, ein sofortiges und vollständiges Embargo islamischer Länder gegen das zionistische Regime und forderte ein Ölembargo gegen das besagte Regime und die Ausweitung seiner Botschafter aus Ländern, die Beziehungen zu diesem usurpierenden und falschen Regime haben. Am 7. Oktober 2023 haben die palästinensischen Widerstandsgruppen von Gaza aus eine sogenannte Überraschungsoperation mit dem Namen Al-Aqsa-Sturm gegen das Besatzerregime von Al-Quds begonnen, um Vergeltung zu üben und sein Versagen zu kompensieren und die Operation der Widerstandsgruppen zu stoppen, hat dieses Regime alle Grenzübergänge des Gazastreifens geschlossen und bombardiert dieses Gebiet. UNRWA: Israel nimmt gezielt unsere Zentren in Gaza ins Visier. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, im Gazastreifen betonte, dass die Armee des zionistischen Regimes gezielt die Zentren des UN-Hilfswerks ins Visier nehme, die zu Zufluchtsorten für palästinensische Flüchtlinge geworden seien. Laut Al Jazeera sagte Adnan Abu Hasna, der UNRWA-Sprecher im Gazastreifen, am Sonntag: Wir glaubten, dass ein Fehler gemacht wurde, als unser Hauptquartier ins Visier genommen wurde, aber was vor Ort passiert, zeigt etwas anderes und ist inakzeptabel. Wir versuchen, all diese Ereignisse zu dokumentieren und auf eine Ebene zu übertragen, die sich mit internationalen Gesetzen beschäftigt. Er erklärte, die Priorität dieser Organisation sei es, das Leben von Zivilisten zu retten. Die Zahl der Vertriebenen, die in UNRWA-Einrichtungen untergebracht seien, belaufe sich auf 914.000. Er fügte hinzu: Wir haben 21 Schulen im Flüchtlingslager Jabalia und es ist sehr schwierig, im Gazastreifen zu reisen und mit unserer Crew zu kommunizieren. Adnan Abu Hasna betonte, dass humanitäre Korridore und ein Waffenstillstand erforderlich seien, um das tatsächliche Ausmaß des Schadens zu bestimmen, und fügte hinzu: Wir decken kaum 30% des Bedarfs, und die Menge an Treibstoff, die in den Gazastreifen gelangt ist, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7, Mashhad 18, Isfahan 11, Shiraz 13 und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir widmen uns heute einem weiteren Abschnitt der Sure 69. Die Verse 25 bis 29 dieser Sure, die Sure Haqqa heißt, sind folgende:
يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية.
Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen: O wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden, und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. O wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nicht nützt mir mein Besitz, vernichtet ist meine Machtfülle. An vorhergehender Stelle spricht Gott von den Glücklichen, denen das Buch ihrer Taten am jüngsten Tag in die Rechte gereicht wird. Sie werden den anderen hoch erfreut und stolz ihre Akte zeigen. Als Belohnung für ihre guten Werke dürfen sie ins Paradies einkehren. Aber die nächsten 5 Verse, die wir eben brachten, handeln von denjenigen, denen das Buch ihrer Taten in ihre Linke gegeben wird und die zur Hölle getrieben werden. Sie werden zutiefst beschämt werden, wenn sie ihre schlimme Akte zu Gesicht bekommen und wünschen, sie hätten sie niemals erhalten und niemals ihren Inhalt gesehen. Sie werden sich auf der Stelle den Tod wünschen, um aus dieser schrecklichen Situation erlöst zu werden. Im Diesseits hatten sie sich wegen ihres Besitzes und ihrer Position und ihres Einflusses für glücklich gehalten. Aber nun wird ihnen bewusst, dass ihnen Vermögen und Macht überhaupt nichts nützen und sie mit leeren Händen dastehen. Es fällt auf, dass solche Leute im Diesseits den Tod gefürchtet haben und vor ihm flohen, aber an jenem Tag im Jenseits sich den Tod wünschen und Gott um ihre Vernichtung bitten. Dies zeigt, wie schrecklich ihnen zumute ist. Folgendes wird einsichtig. Erstens, Wenn der Mensch die Folgen seiner Taten im jenseitigen Reich kennt, so hilft ihm dies jetzt im Leben, den richtigen Weg zu wählen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Zweitens. Am jüngsten Tag kann ein Übeltäter und Sünder nicht mehr erfolgreich um Vergebung bitten und Umkehr machen. Großes Bedauern wird ihn erfassen. Drittens. Besitz und Macht bringen im Jenseits keinem etwas, und dem schlechten Menschen werden sie dort nur Kummer und große Enttäuschung bereiten. Es folgen die nächsten fünf Verse. Dies sind die Verse 30 bis 34 der Sure Haqqa.
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
Es ertönt der Ruf, nimmt ihn und fesselt ihn dann. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Er pflegte nämlich nicht an Gott, den Allgewaltigen zu glauben und nicht die Menschen zur Speisung der Bedürftigen anzuhalten. Es wird sich nichts an ihrer Situation ändern, wenn die Sünder im Jenseits bereuen und bedauern. Die Engel, welche mit ihrer Bestrafung beauftragt sind, werden sie fesseln und in die Hölle befördern. Sie werden zusammen mit den anderen Insassen der Hölle angekettet werden. Diese Beschreibung im Koran veranschaulicht zwei Dinge. Zum einen die Erniedrigung der eigenwilligen, hochmütigen Sünder und zum anderen die Härte und Pein der Bestrafung. Die Gründe für die harte Strafe entnehmen wir den obigen Versen 33 und 34. Sie haben nicht an Gott, den Erhabenen, geglaubt, obwohl er Propheten gesandt hat, die sie über die Wahrheit aufklärten. Vielmehr haben sie ihr Leben lang auf der Leugnung Gottes und seiner Botschaften und dem Unglauben bestanden. Außerdem waren ihnen die Bedürftigen und Entbehrenden in der Gesellschaft gleichgültig. Sie halfen den Armen weder selbst, noch regten sie die anderen dazu an. Es sind drei Punkte, die wir an dieser Stelle herausstreichen wollen. Erstens. Am jüngsten Tag werden die Hände derjenigen gefesselt werden, welche im Diesseits jede Art von Unrecht und Übergriff begangen und zugleich den Bedürftigen und Hungerleidenden jegliche Hilfe vorenthalten haben. Zweitens. Wenn Unglaube und Geiz zusammen mit einem Menschen auftreten, hat es üble Folgen für ihn. Aber es kann sein, dass ein Ungläubiger durch seine Wohltaten gegenüber Bedürftigen und sein Spenden an die Armen Gottes Barmherzigkeit erfährt. Drittens. Der Mensch kann gegenüber den Entbehrenden nicht gleichgültig bleiben. Entweder muss er ihnen von dem, was er besitzt, spenden, oder er muss, falls ihm dies nicht möglich ist, zumindest die anderen zum Spenden anspornen. Thank you. Die Verse 35 und 37 der Sura Haqqa lauten wie folgt.
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.
So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise außer Eiterflüssigkeit, die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben. Im Leben hat der Mensch eine Familie, Nachbarn oder Freunde, die ihm helfen können, wenn er in einer schwierigen Lage ist und er sie darum bittet. Aber im Jenseits sind diese Verbindungen abgebrochen und es gibt niemanden, der einem helfen könnte, weder Freunde noch Familie. Wer im Diesseits nur an lukullische Genüsse und an die Befriedigung seiner egoistischen Verlangen und Launen denkt und es vergisst, sich um die Bedürftigen und Hungerleidenden zu kümmern, der wird sich im Jenseits mit einer Nahrung aus Blut und Eiter abfinden müssen. Auch an anderer Stelle im Koran spricht Gott über die Nahrung der Hölleninsassen und verheißt, dass sie bitter und glühend heiß sein wird und übel riecht. Diese Warnungen dienen dazu, dass die Menschen im Diesseits auf die Notleidenden Acht geben und sich darum bemühen, dass diese mit Nahrung versorgt werden. Aber die große Pein der Hölle erwartet jene Leute, die sich aus Eigensinn und Dickköpfigkeit Gott widersetzen und den Weg der Sünde und Aufruhr gegenüber Gott wählen. Folgendes können wir uns vor Augen halten. Erstens, wir sollten uns vor der Freundschaft mit Leuten hüten, die uns der Hölle näher bringen. Solche Freunde werden in der Verdammnis kein bisschen für unsere Befreiung tun können. Zweitens, es ist ein unverzeihliches Vergehen, die Notleidenden in der Gesellschaft zu ignorieren. Wer ihrer Not gegenüber gleichgültig bleibt, zieht eine harte Strafe auf sich. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück Parande, Vogel, gesungen von Mohammad Eswani.
Thank you. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی.
تو با جا میمونه، نگو عمرمون
فردا رو بسازی، این که فرصت کمی نیست، عشق پاک تو نگه دار واسه غسل تن پرواز، زنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
Es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم.
Die Sendereihe über das iranische Nationalepos Schahname beschäftigt sich im Moment mit der Analyse der Hauptcharaktere der Geschichte von Rostam und Esfandiar.
Auch im heutigen Beitrag wollen wir damit fortfahren. Beim letzten Mal haben wir Ihnen ja schon von den drei Menschentypen, die uns in dieser Geschichte begegnen, berichtet. Da war Esfandiar als Vertreter der Guten und Naiven, Gashtasp als Vertreter der Egoisten und weltlich Eingestellten und Rostam, der Vertreter der edlen und getreuen, aber auch eigenwilligen Menschen, die sich nicht ausbeuten lassen.
Beim letzten Mal hatten wir dann die Person Rostams genauer betrachtet, insbesondere in seiner Begegnung mit Esfandiar. Rostam ist der Vertreter des Volkes und gleichzeitig auch ein Geschöpf ihrer Illusionen. Für Rostam bedeutet Gefangenschaft eine Verleugnung eines Pahlevantums und all dessen, wofür er und seine Vorfahren gekämpft haben.
Rostam ist nach dem Herrscher der zweite Mann im Land und niemand, selbst der König nicht, missbilligt, was er sagt. Er ist der eigentliche Befehlshaber in jedem Kampf.
Bis zur Herrschaft von König Kechosro, dem Sohn von Siavash, sind Herrschaft und Pahlavantum getrennt. Aber von König Lohrasp, dem Großvater von Esfandiar an, verwischt die Grenze des Pahlavan- und Herrschertums und dies erreicht seinen Höhepunkt bei Esfandiar. Im Shahnameh Ferdosis ist Esfandiar die einzige Person, die beide Qualitäten vereint, denn er ist sowohl Prinz als auch Meister Pahlavan. Esfandiar ist ein wohltätiger Mensch und unverdorben und hat wie allen guten Charaktere im Shahnameh ein kurzes Leben.
Nach Ferdusis Überzeugung ist alles in Esfandiar vereinigt außer einem und dies ist die Erkenntnis des richtigen Lebenswegs und dieser Mangel vernichtet ihn letztendlich. Esfandiar ist sehr ähnlich wie Siavash, aber es besteht doch ein wesentlicher Unterschied zu diesem. Siavash opfert sich für den Wohlstand des Volkes, aber Esfandiar wird aufgrund seiner Naivität und Unkenntnis mit Not und Schwierigkeiten konfrontiert.
Der Shahnameh-Forscher Dr. Eslami Nadushan ist davon überzeugt, dass Esfandiar das beste Beispiel für diejenigen Menschen ist, die alle Möglichkeiten und Privilegien im Leben haben, sich aber entgegen der menschlichen Natur bewegen und sie von Menschen wie Geistorsp ausgenutzt werden und sie die Verlierer sind und die Ersten, die geopfert werden.
Im Iran gab es einen unverwundbaren Helden und das war Esfandiar. Der Traum von der Unverwundbarkeit und Unsterblichkeit des Menschen ist seit Urzeiten in der Menschheit verwurzelt. Seit Beginn der Schöpfung haben die Menschen danach gestrebt, ihr Leben auf der Erde zu verlängern oder sich zu verewigen. Schon im ältesten Epos der Menschheit, dem Gilgamesch-Epos, in dieser Wunsch der Mensch Hauptthema.
Ein unverwundbarer Mensch ist anderen überlegen, da ihn keine Waffe verletzen kann. In der Weltliteratur finden wir einige Personen, die dieses Privileg besaßen. Da ist einmal der älteste bekannte Unverwundbare, nämlich Achilleus aus der griechischen Mythologie. Seine Mutter tauchte ihn in heiliges Wasser und nur an seiner Stelle, nämlich an seiner Ferse, an der sie ihn hielt, war er dann nicht unverwundbar.
Ein weiteres Beispiel für unverwundbare Helden der Weltliteratur ist Siegfried im deutschen Nibelungenlied. Dieser Siegfried wurde aber nicht in heiliges Wasser eingetaucht, sondern er badete selbst, nachdem er einen furchtbaren Drachen getötet hatte, in dessen Blut, um seinen Körper unverletzbar zu machen. Aber auch dieser Siegfried hatte eine verwundbare Stelle, und zwar lag diese zwischen seinen Schulterblättern, denn dort klebte beim Eintauchen ins Drachenblut ein heruntergefallenes Blatt eines Baumes.
Und in der iranischen Literatur ist es Esfandiar, der unverwundbar ist. Seine Schwachstelle sind aber die Augen, weil er diese beim Eintauchen ins heilige Wasser verschlossen gehalten hatte.
Nun aber zu Geistorsp, dem egoistischen Genussmenschen. Er ist der berüchtigste König des Shahnameh, der eine lange Herrschaftszeit wollte. Aber seine Herrschaft war voller Verwünschungen, sowohl von seinem Gefolge als auch dem Volk.
In der Geschichte gibt es viele Könige, die ihre Väter, Söhne oder Brüder töteten, aber keiner ist so verrufen wie Geistorsp, der durch Intrigen den Tod seines Sohnes plant. Eines Sohnes, der unschuldig und naiv ist und sich sehr um die Verteidigung seines Heimat Iran verdient gemacht hat.
Geistorsp liebt die Macht und Herrschaft abgöttisch und er ist es, der die Macht früher, als es ihm zustand, an sich gerissen hat. Sein Vater Lohrasp hat ihm die Macht übergeben und sich in den letzten 30 Jahren seines Lebens zurückgezogen und seine Zeit mit Gottesdienst verbracht. Außer Egoismus und Intrigen werden Gerstasp noch andere Schwächen wie Sorglosigkeit und Leichtsinn und Dankbarkeit und Hartherzigkeit zugeschrieben.
Gerstasp war also ein leichtsinniger Herrscher, denn er ließ sein Land unbeaufsichtigt und reiste für 2 Jahre nach Sabulistan, wo er Gast von Rostam war. Zu dieser Zeit war es dann, dass die Turanier Iran angriffen und Gerstasp alten Vater Lohrasp töteten, seine Töchter zu Geiseln nahmen und die Stadt plünderten.
Außerdem war Gerstasp undankbar, denn nachdem er 2 Jahre lang der Gast von Rostam und seiner Familie war, trat er diese Gastfreundschaft mit Füßen, indem er seinen Sohn ausschickte, um Rostam gefangen nehmen zu lassen.
Gerstasp ist ein Prasser und Lebemensch, der Rostam seinen Besitz und seinen guten Ruf neidet, denn durch seinen Besitz und seinen guten Namen ist er unabhängig und kann eigenwillig sein. Gerstasp ist auch ein hartherziger Mensch und selbst der Tod seiner Söhne und seines Bruders Sarir verringern nicht seine Vergnügungssucht und seine Machthunger. Das Herrschaftszeugnis von Gerstasp ist also alles andere als glänzend.
Bei 2 Angriffen des Turaniers Arjasp war es allein die Tapferkeit und der Mut von Esfandiar, die Iran von der sicheren Niederlage retteten. Gerstasp sah aber Esfandiar mehr als Konkurrenten als Sohn an. Trotzdem ist Esfandiar der wahrhafte Befehlshaber. Ihm unterstehen das Heer und er verfügt über die Staatskasse.
Insbesondere nachdem er seine Schwestern befreit und den Sieg über die Turanier errungen hat, gewinnt er an Einfluss. Das, was man aus dem Schahname Ferdosis und ähnlichen Quellen entnehmen kann, ist, dass Gerstasp ein unbeliebter Herrscher war und Esfandiar im Gegensatz zu ihm populär war beim Volk.
Als man den Sarg Esfandiars in die Hauptstadt brachte, kam es zu derartigen Unruhen, dass das Land nahe an den Rand des Aufstandes gelangte. Pajutan, der älteste Sohn von Gerstasp, der den Sarg Esfandiars begleitete, wendete sich ab, als er seinen Vater sah und rief: »Du hast deinen Sohn getötet, um deiner Macht willen.« Und die Töchter schrien ihren Vater mit noch deutlicheren Worten an: »Weder Simor noch Saal oder Rostam haben ihn getötet. Die Schuld liegt bei dir. Du hast deinen Sohn wegen Thron und Krone getötet, und so etwas hat nie ein König vor dir getan.«
Das Verbrechen von Gerstasp überdeckt die Tat Rostams. Niemand hegt gegenüber ihm Rache oder Vergeltungsgefühle. Alle wissen, dass Rostam ungewollt Opfer der Begierde und der bösen Natur von Gerstasp geworden ist.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.